Hallo. Willkommen zu einem neuen Spezial. Und bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für und von Horrorfans.
Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Nachdem ich neulich das interessante Special mit der lieben Shanti hatte bezüglich Top-Thriller aus den 90ern, freue ich mich, ein Jahrzehnt weiterzugehen. Wir sprechen heute über Top-Thriller aus dem Jahre 2010 bis 2020 und ich freue mich, wieder einmal mit Patrick zu sprechen. Hallo Patrick!
Hi, lang nicht gehört!
Ja, es ist ein paar Wochen her, wir haben über Splatterfilme gesprochen, ne? Das war doch unser letztes Thema, glaube ich.
Unter anderem und noch die diversen Themen, die wir beim Privatgespräch beim Dönerladen.
Das stimmt, da muss ich kurz ein bisschen mehr drauf eingehen. Wir haben uns getroffen vor einigen Wochen. Wir wohnen ja im gleichen Ort. Das ist ja ein großer Zufall gewesen, dass wir ja eigentlich Nachbarn sind. Also ich bin zwar in einem anderen Stadtteil, aber wir, ja, sind wie weit voneinander, wo wir entfernt? 2 Kilometer, 2,5.
Allerhöchstens. Lass es 5 Minuten sein.
Aber trotzdem sitzen wir uns nicht gegenüber, sondern jeder ist bei sich zu Hause. Ist halt einfach die technische Sache, ne? Es würde ja naheliegen, gemeinsam aufzunehmen, wenn man sich wirklich so nah aneinander wohnt. Aber ist halt eine technische Sache.
Es ist nur eine Sache vom Schnitt, weil die Audioqualität profitiert davon, dass wir jetzt wirklich an unseren Rechnern sitzen.
Richtig.
Ist halt meistens so der Fall.
Ja, genau das ist es. Und das Problem ist, und das ist ja auch schon vorgekommen, wenn jetzt jeder mit seinem eigenen Mikrofon am Tisch sitzt, dann nimmt das Mikrofon immer die Stimme des anderen noch auf und das ist ein Albtraum im Schnitt. Also das habe ich jetzt schon leider 2-3 Mal so gehabt. Ich habe ja schon aufgenommen mit der Carina zum Beispiel, mit der saß ich ja schon am Tisch und das hat es dann unnötig schwierig gemacht. Deswegen ist es, wenn man am Computer sitzt, dann einfach besser, obwohl es natürlich Quatsch ist, wenn man wirklich nur wenige Kilometer voneinander entfernt ist. Ne?
Wenn 2 Leute durcheinander reden, ist der Schnitt trotzdem nur Tortur.
Ja, du hast es gesagt, wir haben uns getroffen, wir haben uns in einem Dönerladen getroffen hier bei uns im Ort und haben gemeinsam zu Mittag gegessen. Ich habe somit den größten Dönerteller zu mir genommen, den ich je hatte. Der war zwar gut, aber ich brauchte eine neue Kloschüssel danach. Okay, es war ein Spaß, aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass mein Magen das irgendwie nicht so gut angenommen hat.
Der Magen rebelliert halt, wenn du mal was Ungewohntes isst. Ist halt so. Und dann hast du wirklich das Gefühl, dass die Kloschüssel dabei gesprengt wird.
Ja, das ist wahr. Also du musst auch bedenken, ich mache momentan etwas Diät. Das habe ich mir vorgenommen, dass ich also einfach eine gewisse Kalorienanzahl nicht überschreite. Aber jetzt, unser Treffen ist dann halt jetzt so ein Punkt gewesen, wo ich sagte, nee, also darauf achte ich jetzt nicht. Jetzt wird nur mal gegessen. Und ich hatte halt einfach so lange nicht so fertig gehabt. Und das hat mein Magen echt nicht mitgemacht. Und da, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, was da passiert ist. Das war dann wohl einfach zu viel Fett. Ich habe ja noch ein Bild gemacht von dem Dönerteller. Also das war auf jeden Fall ein Monster. Also wirklich.
Vielleicht war es auch das Uludag, also das Zuckerwasser, das noch dazu.
Ja, genau. Das stimmt. Das Uludag könnte natürlich auch noch schuld gewesen sein. Das ist richtig. Auf jeden Fall war es nett. Wir haben uns nett unterhalten und machen das auf jeden Fall auch wieder. Ich finde es super, dass wir heute aufnehmen, ein Special kurzfristig entschieden.
Improvisiert, wirklich.
Das ist wahr, wir haben 21:45 am Abend jetzt. Okay, du, wir haben heute ein interessantes Thema. Ich habe ja jetzt mit der lieben Shanti neulich ein Special rausgehauen, das sich um Thriller der 90er handelte. Und da haben wir ein paar sehr schöne Titel genannt und natürlich auch Titel, die absichtlich jetzt nicht jeder kennt. Ist klar, ich meine, man kann natürlich 10 Filme nennen und die kennt jeder, aber es geht hier ja auch darum, Filme natürlich mal daraus in die Welt zu rufen, die nicht jeder kennt und wo viele von euch sagen, ja, der hört sich interessant an, der ist an mir vorbeigegangen, den muss ich mir mal antun. Und heute haben wir uns aber darauf geeinigt, ein Jahrzehnt weiterzugehen, denn wir sprechen heute über Top-Thriller der 2000er, allerdings nur bis 2010. Also wir fangen bei 2000 an bis 2010.
Ich werfe jetzt auch nochmal Anatomie in den Raum, das wäre mal ein deutscher Thriller gewesen, aber ganz im Ernst, der ist wirklich nicht gut gealtert.
Ja,
der
das glaube ich.
Der ist teilweise so unfreiwillig komisch. Da sagt dann einer, ja, ihr Herz schlägt nur für mich. Also er hat ein Herz entfernt, aber er hat es so schnell rausoperiert, dass das Herz noch schlägt.
Ja, das ist schon ein ganz schöner Quatsch, ne?
Auch wenn wir den deutschen Film gerade als Deutsche immer wieder verteidigen müssten, manchmal treffen die Klischees eben zu.
Ja, das stimmt. Gerade damals jetzt, ja. Würdest du nicht sagen, dass Anatomie eher ein Horrorfilm ist?
Ja, und da kommen wir zu einem der nächsten Gags. Wir haben erstmal bei Google gesucht und Google hat wirklich die haarsträubendsten Sachen als Thriller vorgeschlagen.
Das stimmt, ja.
Wo du denkst, wäre das jetzt ein ernsthafter Journalist, man wird ihm diese Liste um die Ohren hauen.
Das stimmt, man darf sich bei Google nicht drauf verlassen, ne, auf so eine Liste. Da musst du da wirklich schon ein bisschen genauer gucken.
Entweder das oder auch nach Eigenempfinden. Dazu kommt noch, dass wir aktuell keinen reinen Genrefilm haben. Also das sind immer wieder so gemixte Dinger. Also auch da musst du dann gucken, überwiegt der Thriller-Anteil, ist das so?
Genau, also ich würde sagen, du bist ja der Gast und der Gast beginnt ja immer. Und deswegen kannst du mir halt einfach, wenn du die Möglichkeit hast, mit dem Jahr, wann der Film erschienen ist, mal deinen ersten Titel nennen. Und dann machen wir natürlich wie immer im Wechsel, ne? Mal gucken.
Unbreakable zum Beispiel, für mich der beste M. Night Shyamalan. Das ist irgendwie so ein Thriller mit Comic-Anleihen noch aus einer Zeit, wo Comic-Verfilmungen noch nicht so sehr in Mode waren. Da mochte ich diesen realistischen Ansatz. Auch die Rolle von Samuel Jackson, dass es wirklich was Geerdetes hatte.
Also ich kann mich bei Unbreakable eigentlich nur noch an wenige Szenen erinnern. Bewusst habe ich den, glaube ich, nie von Anfang bis Ende geschaut. Also einzelne Szenen kenne ich. Und ich weiß, dass doch Bruce Willis zu Anfang in einem Zug sitzt. Und dann sitzt doch diese junge, gut aussehende Frau neben ihm. Und ich glaube, dass er sie doch versucht anzubaggern, nur nach der Nummer zu fragen. Und dann sagt sie ihm, dass sie verheiratet ist. Und dann, ja, okay, gut, dann hält er den Mund. Und dann auf einmal kommt doch dieser Unfall. Und er ist doch der Einzige, der doch da unversehrt rauskommt. Das ist so eine Szene, die habe ich noch vor Augen. Dieser Film hat mich aber irgendwie nie gereizt und nie gecatcht. Und das ist ganz komisch. Ne? Manchmal hat man so ein Gefühl, dass ein Film uninteressant ist. Dann guckt man ihn und dann hauptsächlich bei mir ist es ja so, dass ich dann nach wie vor der Meinung bin, dass er uninteressant ist. Aber würdest du Unbreakable dann tatsächlich empfehlen und sogar Sixth Sense vorziehen, ja?
Ja, und ich sage das eben, weil es jetzt mittlerweile ein Kontrast ist zum Blockbuster-Heldenkino. Also der ist wirklich noch geerdet. Der hat wirklich so unangenehme Szenen, wie sein Sohn rausbekommt, dass er ein Held ist. Und versuchen will, ihn anzuschießen, um zu gucken, ob die Kugel abprallt.
Das kenne ich gar nicht.
Das ist in dem Film passiert. Du hast das nur verdrängt. Vielleicht warst du damals nicht in der Stimmung dafür. Vielleicht magst du auch einfach nur Heldenfilme absolut nicht.
Ja, möglich.
Ich mochte diese Herangehensweise ans Heldengenre. Für mich ist das nach wie vor einer der besten Heldenfilme. Eben weil der nicht irgendwann den Punkt hat, wo es dann das Effektgewitter im Himmel gibt, wo dann der übermächtige Gegner besiegt werden muss. Das ist ein kleiner persönlicher Film, der mit diesem Heldenthema spielt und auch, was das in den Menschen auslöst. Für mich ist das Shyamalans stärkster Film. Für mich besser als The Sixth Sense.
Ich muss sagen, du bist nicht der Einzige, ne, den ich jetzt je gehört habe, der sagt, dass Unbreakable ein guter Film ist. Ich habe den in fast 3 Jahren, die der Podcast jetzt alt ist, schon so oft gehört, dass Unbreakable gut ist. Ich sag halt, wie gesagt, er hat mich halt nie gecatcht, obwohl er direkt nach Sixth Sense kam, der ja wirklich super war, ist wahrscheinlich ein Fehler. Vielleicht sollte ich Unbreakable einfach mal nachholen, ne? Einfach mal sich nicht ablenken lassen und einfach mal schauen.
Du hast ihn gesehen, aber vergessen.
Ja, vielleicht habe ich ihn auch gesehen und vergessen, aber ich glaube eigentlich, dass ich nur mal den Anfang gesehen habe. Aber ich kann da nicht mit Sicherheit sagen. In Ordnung, okay, Unbreakable, dein erster Titel. Ich nenne jetzt auch einen, und zwar ein absolut schonungsloser Streifen aus dem Jahre 2007. Ein mega, mega Film, der immer wieder läuft bei mir. Mit Javier Bardem, hast du da schon eine Ahnung?
Oh ja. Ist von den Coen Brothers?
Natürlich, genau der ist es, ja.
Ja.
Also No Country for Old Men ist ein erbarmungsloser, schonungsloser, heftiger Streifen, der mich wirklich beim ersten Mal schauen zurückließ auf dem Sessel, total perplex und erschockiert und überrumpelt. Also kannst sagen, was du willst. Damals der Trailer, weiß ich noch, hat mich schon fertig gemacht im Kino. Ich mag ja, habe ich ja schon oft gesagt, diese beiläufige Gewalt nicht. Also das ist ja eine Gewalt, die mich ja wirklich belastet, kann man sagen. Also wenn so nebenbei, weißt du, Schießereien, die schießen sich in die Köpfe, in die Brust und das ist alles egal bei so Schießereien. Aber wenn dann bei so Schießereien so Passanten auf einmal mit umfallen, tot wie die Fliegen, das belastet mich, weil ich das halt einfach sehr realistisch finde und das finde ich hart. Deswegen finde ich ja zum Beispiel auch diese Szene bei Total Recall, weißt du, mit Schwarzenegger, so unfassbar hart, wenn die da auf der Rolltreppe sind und dieser eine Mann plötzlich in der Schusslinie ist und er ihn ja noch sogar als Schutzschild nutzt. Extrem heftig, ne? Das ist echt brutal.
Vor allem, weil da bei dieser Szene, die du genannt hast, da wird unser Held ja auch kurzzeitig wirklich zum Bösewicht. Wo du denkst, Moment mal. Soll ich mit dir nicht eigentlich mitfiebern?
Ja, das stimmt, ja. Also das ist schon wirklich sehr bitter. Und hier ist es doch so, und ich denke mal, die meisten werden es kennen, dass er doch da diesen alten Mann doch rauswinkt. Und dann steht doch der Alte dann dort und sagt, was er denn so will, weil er doch, glaube ich, auch mit einem Polizeiauto unterwegs ist. Und er hat doch diese grässliche Frisur. Und er ist ja so ein dreistes Arschloch. Also es ist ja unglaublich, was der für einen Typen spielt. Also wie er dann doch so sagt, so, würden Sie bitte ganz kurz stillhalten? Und er doch diesen, ist doch ein Feuerlöscher, glaube ich, ne? Ist das nicht ein Feuerlöscher? Ich bin mir gar nicht.
Es ist ein Bolzenschussgerät, wenn ich mich nicht täusche. Es ist kein Feuerlöscher.
Aber er hat das Ding an so einem Druckteil, was er mit sich trägt. Ich dachte immer, er hätte sich das umgebaut. Dass er also irgendwie so eine Art Gaskanister, Feuerlöscher, was auch immer hat, was er aber irgendwie ummodelliert hat als ein Schussgerät. Also zumindest habe ich das immer verstanden. Jedenfalls erschießt er doch einfach so den Typen da auf der Straße. Und das hat mich damals, und das war nur ein Trailer, wie gesagt, sowas von schockiert, dass als der eigentliche Film, den ich geguckt habe, und wer weiß Gott, was das war, mich gar nicht so richtig drauf konzentrieren konnte, weil ich diesen Vorschau, diesen Moment so hart fand. Es gibt auch noch so viel mehr in diesem Film, was so extrem heftig ist. Also Josh Brolin sieht ja in der Wüste, dass da eine Schießerei stattgefunden hat. Die haben sich alle gegenseitig abgeknallt. Sicherheit, Drogengeschäfte. Und er ist halt ein Typ, der ist mit einem Riesenkoffer voller Geld geflohen und ist aber dann auch gestorben, weil er angeschossen war. Und er findet diesen Koffer Geld und nimmt ihn natürlich mit. Und eigentlich ist er ja fein raus. Aber er geht ja trotzdem nachts nochmal hin. Warum auch immer. Und jetzt ist es aber so, dass die auf der Suche sind nach der Kohle und ihnen natürlich jetzt am Arsch sind, weil die dann die anderen bösen Buben dann auch mittlerweile da sind. Hast du eine Ahnung, warum er da nochmal hingeht? Ich weiß es eigentlich nicht. Ich habe es nie verstanden.
Für mich ist der Film schon fast eher sowas wie so ein Neo-Western als ein Thriller. Ich denke einfach, das ist so dieses, jeder hat mit jedem eine Rechnung offen. Die sind auch alle hinter dem MacGuffin her. Also der MacGuffin ist in dem Fall das Geld. Und unser Killer mit einer, ich nenne sie mal Pisspot-Friese.
Ja, aber hallo.
Er nutzt das wirklich aus. Und für mich, ja, mich wundert es auch, wieso er da hingeht. Aber ich denke einfach, damit im Film der nächste Schockmoment passieren kann. Für mich der schockierendste Moment ist bei der Tankstelle, wo dieser Typ unbewusst mit seinem Leben spielt, also wo er die Münze wirft und gar nicht weiß, dass er da gerade verschont wurde. Der weiß gar nicht, was da auf dem Spiel stand. Mit was für einer Kaltblütigkeit der über Leben und Tod entschieden wird. Das fand ich das Härtere an diesem Thriller.
Ja, das stimmt. Das ist eine ganz fiese Szene, ne? Weil der ist ja eigentlich so relativ, doch ziemlich nett zu ihm. Und er kackt ihn ja an, ne? So, was interessiert das Sie, wo ich herkomme? Und dann meint er doch dann irgendwie so, wir schließen jetzt. Und dann, wann schließen Sie? Jetzt, wir schließen jetzt. Ja, jetzt ist keine Zeit. Und wie viel Uhr schließen Sie? Da will er ja gucken, dass er nicht auf die Uhr schaut jetzt, ne? Also das ist, du merkst, wie dieser Mann richtig Bammel bekommt. Und dieser Text halt einfach, auch mit der Münze dann, das ist halt wirklich einfach fesselnd. Das ist fesselndes Filmemachen und hartes Filmemachen noch dazu. Also No Country for Old Men ist wirklich ein Megastreifen, der aber mit der Gewalt, die jetzt nicht überzogen ist, also so ein Evil Dead ist natürlich, was die Gewalt angeht, härter, aber sie ist halt realistischer. Mir gefällt nur nicht das Ende, das will ich jetzt mal nicht spoilern, das Ende ist mir zu ruckartig und erzählt gar nichts mehr, das zeigt halt einfach nichts, als hätten sie keinen Bock mehr gehabt. Also, das ist schade, aber sonst ist der Film mega.
Das Ende ist halt so, der denkt dir deinen Teil.
Das stimmt, ja.
Das kann man mögen, muss man nicht. Ich fand's auch sehr abrupt.
Ja, leider, leider sehr abrupt, ja. Sehr unzufriedenstellend. Mhm. Aber der Film bis zu dem Ende ist halt einfach grandios und mega ruhig erzählt. Und naja, ich kann mich da eigentlich nur wiederholen. Sehr hart. Unbedingt mal schauen, wer den noch nicht gesehen hat. Nee. Gut, dann nenn mir du noch mal einen.
Ich wollte den Thriller I Saw the Devil erwähnt haben. Der ist auf dem Index. Der ist wirklich sehr, sehr hart. Und da verschwimmen auch die Grenzen zwischen gut und böse. Mhm. Also es ist ein Taxifahrer, der immer wieder mal Mädels entführt, umbringt dann eben zum Beispiel auch an seine Hunde verfüttert. Also seine Familie ist dann auch noch kannibalistisch veranlagt.
Okay, das ist hart.
Das ist wirklich ein hartes Thema. Es ist ein Thriller von 2010, sorry. Der Killer ist als Taxifahrer getarnt und das Mädel, das am Anfang umgebracht wird, ist eine Polizistentochter. Und dieser Polizist jagt jetzt diesen Killer und dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Gut und Böse wirklich sehr, sehr drastisch, weil auch dieser Polizist, der greift auf jedes Mittel zurück. Bei einer der lustigeren Sequenzen, da hat er eben einen Chip untergejubelt. Also er kann in jeder Zeit orten und der Killer hat das irgendwie geahnt. Die meiste Zeit ist das wirklich so die Art Film, wo du denkst, okay, mich wundert's nicht, dass dieser Film auf dem Index ist.
Okay, also ich habe I Saw the Devil noch nicht gesehen, tatsächlich immer noch nicht geschaut. Ich habe neulich erst drüber gesprochen und da wurde mir gesagt, dass wenn ich ihn schauen sollte, dann muss ich unbedingt schauen, dass ich ihn ungekürzt gucke und nicht dann eine geschnittene Version schaue. Ich gehe mal davon aus, also ich weiß, dass er im Stream ist, das sehe ich ja, ich sehe ja immer den Titel, aber das wird dann wahrscheinlich dann gekürzt sein, ne? Also logischerweise dann, ne? Wenn du sagst, er ist auf dem Index.
Du weißt ja, wer den ungeschnitten hat. Einfach zur Not mal mich unboxen. Das ist jetzt nicht das Thema.
Ja, okay.
Aber einfach nur, um die Vielfältigkeit aufzuzeigen, haben wir jetzt hier auch mal einen koreanischen Thriller.
Also ich habe schon ein paar Mal gehört, dass der richtig großartig sein soll. Also es gibt Leute, die bezeichnen den als großartig. Hört sich natürlich sehr hart an.
Ich finde, der hat seine Länge. Also der geht für mich gefühlt 10, 20 Minuten zu lang, aber der ist wirklich super. Und die Darsteller, zum Beispiel Lee Byung-hun, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, einige der Darsteller von I Saw the Devil, siehst du auch mittlerweile heutzutage immer wieder auch in Hollywood-Produktionen. Also schon eine Empfehlung, wenn man was ab kann. Ich würde das wirklich nicht jedem raten, aber wenn man ein bisschen was ab kann, kann man sich den gönnen.
Ja, also I Saw the Devil, definitiv muss ich den auch noch schauen. Wie gesagt, erst vor, das ist noch nicht mal eine Woche her, da hat mir jemand gesagt, ich muss mir den unbedingt antun und werde das auch machen. Und er muss halt auch noch besprochen werden, wurde auch schon sehr oft erwähnt, dass der auf jeden Fall hier mal besprochen werden sollte. Gut, du, ich habe noch einen weiteren Thriller für dich.
Okay. Was ein Schock.
Ja, da hättest du nicht mit gerechnet jetzt, ne? Aus dem Jahre 2003. Und zwar ein mega, mega Besetzung. Kevin Bacon, Sean Penn, Tim Robbins. Fallen mir jetzt so direkt ein. Ich glaube.
Ich weiß, welchen Film du meinst. Mystic River?
Mystic River, ganz genau. Richtig. Ein super Thriller, den ich damals im Kino geguckt habe. Ein Film, der dich wirklich fertig macht. Also, wenn man sich drauf einlässt und so, macht einen dieser Film fertig, weil es einfach diese Unnötigkeit, diese absolute Unnötigkeit, wie das alles passiert ist, dieses Verbrechen und wie er dadurch sein Leben noch ruiniert, also Sean Penn, ist wirklich, wirklich drastisch. Also das ist ein Film, der ist ja jetzt schon mit 2003 ja über 20 Jahre alt und haben mit Sicherheit auch viele nicht auf dem Schirm heute mehr, aber ein Clint Eastwood-Film, und da kann man eigentlich wenig falsch machen, unbedingt sich mal Mystic River anschauen. Um mal kurz auf die Handlung einzugehen, wir haben hier Sean Penn, der hat eine Tochter aus erster Ehe, die ist so schätzungsweise 17 und die wird auf einmal vermisst. Und Kevin Bacon und Tim Robbins, also Tim Robbins ist so ein leicht zurückgeblieben ist das falsche Wort, aber er ist halt gebrochen, weil ihm damals was Schlimmes widerfahren ist, als sie noch Kinder waren. Die kennen sich ja alle und jedenfalls ist es so, dass seine Tochter dann tot im Wald aufgefunden wird, also von Sean Penn. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Sache und ist total furchtbar. Und jetzt ist Kevin Bacon der Polizist, also der Detective, der das jetzt versucht zu lösen. Aber das Spiel von den dreien ist einfach grandios. Also jeder hat, das ist ganz eindeutig zu sehen, also sowohl Tim Robbins als auch Sean Penn und auch Kevin Bacon, die haben alle ihre Szene, wo sie zeigen können, was sie können. Jeder hat seine eigene Top-Szene in diesem Film. Das merkt man ganz eindeutig. Und alles sind mega klasse Schauspieler. Und natürlich ist es so, Sean Penn meint am Ende, oder am Ende meint während des Films, dass Tim Robbins, also sein alter Klassenkamerad aus der Schulzeit, seine Tochter umgebracht hat. Einiges spricht auch tatsächlich Indizien technisch dafür, aber irgendwie ist man sich als Zuschauer nicht sicher, ob es wirklich war, obwohl, wie gesagt, es was dafür spricht. Und ich will hier nicht spoilern, gerade weil viele den Film wahrscheinlich nicht kennen, aber Mystic River ist ein Wahnsinns-Thriller, gefühlvoll ohne Ende und du bist am Ende einfach fertig. Du denkst am Ende nur so eine Scheiße nochmal, also, oder? Sei ehrlich.
Die Sache ist die, ich würde den nicht zu 100% als Thriller verorten, der ist für mich gefühlt so 70-30. Thriller, die meiste Zeit ist er eher so ein Charakterdrama über Menschen, die ja mit einem Trauma sich auseinandersetzen müssen. Dann hast du eben oft Lawrence Fishburne als Cop im Genick, der immer wieder ermittelt, der immer wieder ein bisschen Staub aufwirbelt, so ein bisschen die Vergangenheit nochmal herauskramt. Für mich ist der eher ein Drama, aber der geht an die Substanz.
Ja, ja.
Und gerade, dass dir der Film nicht alles vorkaut, sondern dass du hinterfragen musst, ob diese sympathischen Charaktere vielleicht da nicht ganz so unschuldig sind. Gerade diese Ambivalenz, die dieser Film hat,
ja,
macht das für mich neben Gran Torino zu einem von Clint Eastwoods besten Filmen, die er selber gedreht hat.
Also ich kenne nicht viele Filme von ihm, muss ich echt sagen. Also es gibt noch eins, das heißt ein wahres Verbrechen, glaube ich, heißt der. Der ist noch ein bisschen älter sogar. Ich glaube, der ist 90er und der ist auch sehr interessant. Da spielt er auch selber mit. Da spielt er die Hauptrolle. Na gut, Mystic River auf jeden Fall ein Film, ich will da nicht spoilern, sich unbedingt anschauen, weil der, es ist keine leichte Kost. Du hast recht, das ist nicht nur ein Thriller, es ist auch ein Drama, aber es ist ein wirklich interessanter Streifen und den muss man sich in jedem Fall anschauen. Und am Ende darf man halt, muss man gucken, dass man das nicht zu sehr alles an sich heranlässt, weil sonst ist der Tag gelaufen. Sagen wir mal so, ne?
Wenn du in der falschen Stimmung bist, dann gehst du sehr, sehr depressiv aus dem Film raus.
Das ist richtig, genau so ist es, ja.
Ja, ich habe jetzt noch einen Thriller, den habe ich herausgeholt, weil der für mich irgendwie eine besondere Machart hat. Für mich ist der irgendwie vom Stimmungsbild fast schon der Vorläufer zur Hannibal-Serie von Mads Mikkelsen. Ist auch so ein bisschen das Schweigen der Lämmer, nur in ein bisschen übernatürlicher. Ich weiß nicht, ob du darauf kommst, der ist auch vom Jahr 2000, deswegen meint jetzt, der 2000 hatte ein paar wirklich coole, kranke Thriller. Vincent D'Onofrio spielt da mit und es geht um eine Ermittlerin, die in den Verstand von diesem Killer eintauchen muss, um nach Indizien zu suchen.
Jetzt weiß ich Bescheid, ja. Ja, ich weiß Bescheid. The Cell.
The Cell mit Jennifer Lopez.
Richtig. Ist auch besprochen hier im Podcast. Ich habe mit Jennifer Lopez so meine Probleme. Ich mochte sie damals als Schauspielerin gern. Ja, also sie hat ja dann so The Cell gedreht oder auch in Money Train. Das ist so ein Thriller mit Woody Harrelson damals. Da fand ich sie auch noch cool. Ich fand sie in U-Turn mit Sean Penn super. Das war auch klasse. Thriller mit ihr. Total kranker Film. Und wie gesagt, auch in The Cell. Und dann meinte sie irgendwann, kurz vor der Jahrtausendwende, ich muss jetzt singen. Und was sie dann da für eine Verwandlung machte von einer für mich wirklich gut aussehenden, tollen Schauspielerin zu dieser rappenden, hochnäsigen, alten, ich sag dir, ich konnte sie nicht mehr sehen. Also sie hat sich absolut ins Ausgeschossen für mich.
Da Da bin ich ganz bei dir, auch wenn ich lobend erwähnen muss, dass sie bei Hustlers wieder gut spielen konnte. Aber ich fand, der Film gerade durch diese Komponente, sie klingt sich in das Gehirn von dem Killer ein und dann sind da diese psychedelischen Traumwelten, die teilweise echt verstörend designt sind. Schon allein wegen diesen Traumwelten-Aspekt fand ich den Film erwähnenswert. Ja, sie ist nicht die beste Schauspielerin, die hat sich wirklich, ähnlich wie ein Jared Leto, quasi ins Ausgeschauspielert, weil sie irgendwann gefühlt ein bisschen größenwahnsinnig wurde.
Ja, richtig, das ist gut gesagt. Das war doch damals so, dass dann doch irgendwie durch die Presse ging, sie hätte ihren Arsch irgendwie für $1 Milliarde versichern lassen, glaube ich, oder? War das nicht so? Oder ihre Beine, irgendwie sowas, ging mal durch die Presse.
Nee, und ich finde sie auch nicht die talentierteste Schauspielerin, aber ich finde die Prämisse hinter dem Film eben interessant genug, dass ich sagen muss, der sticht angenehm aus diesem ganzen Thriller-Genre heraus, deswegen sollte er zumindest mal erwähnt werden.
Ja, also The Cell habe ich besprochen hier im Podcast, das ist glaube ich auch schon über ein Jahr her, weit über ein Jahr, vielleicht sogar schon zwei, das kriege ich jetzt tatsächlich nicht mehr so genau hin, aber es gibt eine Folge dazu und ich habe mir den Film damals das erste Mal seit weit über 10 Jahren wieder angeschaut und ich hatte den Film als sehr hart in Erinnerung, also ähnlich wie mit No Country for Old Men, mit dem alten Mann, ist mir das hier sehr nahe gegangen mit der ertränkten Frau, also das fand ich wirklich ganz schlimm, damals im Kino mit anzusehen, wie die Frau da, ich meine, die Frau, die ja dann neu entführt wird, die wird ja zum Ende gerettet, aber vorher sieht man ja noch die andere, die ja nicht gerettet wurden und dass er dann diese Frau, du siehst es ja im Video, ne, in der Videoaufnahme, wie sie ja dann da kämpft und fleht und heult und dann sehen wir jetzt, sie schwimmt da tot drin, weil sie ertrunken ist. Und dass er sie ja dann in Bleichmittel legt und sie ja dann so aufbahrt und sich auch über sie hängt. Und wir reden da von der jungen Frau, weißt du, die war gestern noch normal auf ihrer Arbeit und zu Hause. Und das fand ich so bitter, was dieser Hurensohn da mit der Frau macht, ja. Also, boah, das war so, war hart für mich damals.
Ich muss auch sagen, Vincent D'Onofrio als Killer war wirklich hart, auch wenn manche der Maskeraden für mich dann teilweise unfreiwillig komisch waren, wenn er da diese Teufelshörner mit den Haaren hatte. Mein Gott, ja, übertreib's doch noch ein bisschen mehr.
Aber der hat sehr gute Bilder.
Eben, das meine ich. Und gerade diese Slow-Motion gepaart mit der stilisierten Gewalt, deswegen habe ich gemeint, irgendwo ist das fast schon sowas wie so ein geistiger Vorläufer auf die Hannibal-Serie mit Mads Mikkelsen.
Ist die denn auch so gedreht, so farbenfroh und fantastisch? Ist die das auch so?
Ja, ja. Es ist gefühlt so ein halber, nicht Torture-Porn, aber fast schon Essens-Porn. Und wir wissen, was Hannibal meistens zubereitet. Und dann ist da einer und dann sagt er, irgendwie schmeckt das komisch. Und dann grinst Hannibal nur und sagt, ja, falscher Hase. Und gerade dieses Psychoduell zwischen Graham und ihm, meine Fresse, das ist geil. Außer, und das ist jetzt vielleicht eine unpopuläre Meinung, für mich ist die dritte Staffel fast schon eine breitärschige Nacherzählung von Roter Drache. Die hat für mich dann wenig Neues geboten. Aber die ersten beiden Staffeln, vor allem die zweite Staffel, dieses Psychoduell zwischen ihm und dem Cop, und wie sie fast schon sowas wie so eine Bromance haben, das war top. Und wie sie sich beide immer wieder in so einen Abgrund manövriert haben, dieses Katz-und-Maus-Spiel. Das war super. Bei den ersten beiden Staffeln gibt es für mich einen Daumen nach oben. Aber das ist weit über die 2010er Jahre hinaus. Das ist jetzt nur am Rande.
Ja, nur am Rande. Okay, aber ja, interessant. Ja, aber The Cell ist ein guter Titel. Den hatte ich jetzt bei meiner Recherche nicht gefunden. Und der, ja gut, ich glaube, der gilt auch eher auch als Horror, ne, als Thriller. Ne, der ist, hat ja so, also in den Traumsequenzen ist er Horror, aber was den Serienkiller angeht, ist es Thriller, ne?
Er hat so ein bisschen was von einem übernatürlichen Schweigendilemma deswegen.
Okay, gut, The Cell, auch ein schöner Titel. Ich nenne dir direkt den nächsten, auch einen Film, den ich sehr empfehlen. Und ich würde jetzt mal behaupten, den kennst du nicht. Vielleicht lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster. Ist mit Patrick Wilson und mit Ellen Page.
Art Candy.
Ja, ganz genau. Richtig. Hard Candy, ganz genau. Patrick Wilson, Ellen Page. Wie gesagt, mittlerweile ist sie ja Elliot Page geworden. Also Hard Candy ist ein Film, da habe ich Patrick Wilson zum ersten Mal gesehen. Ich hatte damals nur einen Trailer gesehen und der hatte mich interessiert und irgendwann schaute ich ihn mir an. Und hier ist es so, da möchte ich auch auf keinen Fall spoilern, es ist hier so, dass Patrick Wilson ein Fotograf ist und Ellen Page ist hier noch recht jung. Sie spielt hier, glaube ich, eine 14-Jährige, keine Ahnung, wie sie alt sie wirklich war.
Ja, sie ist 14 und erst 30.
Und er ist 30, so. Und er sagt halt so zu ihr, ob sie dann halt gerne fotografiert werden möchte, tut sie dann halt auch Ja sagen und lässt sich sogar mitnehmen in sein Studio. Und alles deutet natürlich darauf hin, aber man weiß es nicht genau, ob es sich bei ihm um einen, ja, Pädophilen handelt, der eigentlich sich an ihr vergehen möchte. Und bevor er überhaupt so richtig loslegen kann mit seinen Fotos, bricht er plötzlich bewusstlos zusammen. Denn dieses Mädel hat ihn unter Drogen gesetzt, hat ihm was ins Getränk gemischt und erzählt dann, dass eine, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber eine Klassenkameradin von ihr ist wohl von einem Fotografen sexuell belästigt oder sogar missbraucht worden. Und sie geht davon aus, dass er das ist. Und er sagt, hör mal, das bin ich natürlich nicht gewesen. Ich vergreife mich nicht an Mädels oder an Mädchen. Das mache ich nicht. So, und jetzt geht der Film halt darum, für sie herauszufinden, ob er pädophil ist oder nicht. Und findet natürlich dann auch einen Safe, den sie versucht aufzumachen, den er aber dann nicht aufmachen möchte. Und du weißt als Zuschauer die ganze Zeit nicht, ist er es oder ist er es nicht. Du hoffst natürlich für ihn mit, dass er da rauskommt aus dieser Situation, aber auf der anderen Seite weißt du ja nicht, ob du fälschlicherweise für ihn mithoffst. Also ich möchte das Ende auf keinen Fall verraten. Es ist sehr spannend von Anfang bis Ende, obwohl er sehr ruhig erzählt wird. Also wir haben hier kein Actionfeuerwerk und keine Schießereien. Es ist wirklich nur Gespräche und das, was du siehst, ist von Anfang an bis Ende interessant, weil du wissen möchtest auch, macht dieses Mädchen in Anführungsstrichen alles richtig? Ich meine, eigentlich macht sie ja nichts richtig, das ist ja auch Straftat, was sie da begeht, weil sie ihn ja auch fesselt und so. Aber er ist sehr interessant. Er ist sehr interessant und man fiebert dem Finale entgegen.
Sie droht ihm ja auch zu kastrieren, aber das Cover sagt eigentlich alles. Da siehst du sie quasi in so einem roten Gewand, in so einer Falle. Also im Prinzip ist es Rotkäppchen als Psychothriller verpackt, nur dass du nicht weißt, wer von beiden ist der Wolf. Weil beide haben wirklich so viele Grauzonen, dass du die ganze Zeit rätselst, wer von beiden ist hier kriminell?
Ja, genau.
Ich finde auch Patrick Wilson ist zu Unrecht irgendwie immer wieder in der B-Riege. Manchmal habe ich das Gefühl, du castest ihn, wenn du nicht das Geld hast für einen der A-Promis, obwohl er eigentlich einiges auf dem Kasten hat und eigentlich wirklich gut spielt. Also der war auch zum Beispiel in Watchmen oder auch in dem sehr ja, natürlich im Conjuring-Universum war er.
Ja, klar, natürlich.
Oder bei Little Children, der auch brutal unterschätzt ist.
Insidious natürlich ist er auch. Was ich immer noch finde, ist ein Fehler, weil viele Leute bringen Insidious und Conjuring immer noch durcheinander. Ich habe erst vorhin bei YouTube ein Video gesehen, da wusste auch jemand nicht, was es jetzt war. Also war das jetzt Insidious oder war das jetzt The Conjuring? Weil sie wegen Patrick Wilson durcheinander kommen. Also gerade die, die sich jetzt nicht so hundertprozentig mit dem Thema auskennen. Ne? Und mir geht's genauso. Okay, aber das ist Hard Candy. Super Thriller, unbedingt mal anschauen und hau du mal den nächsten raus.
Ich habe jetzt aus dem Jahr 2000 vielleicht den lockersten und lustigsten Beitrag, aber der Film hat irgendwas an sich, dass er mich jedes Mal, wenn ich den einlege, irgendwie entertaint und an den Bildschirm fesselt, obwohl der auf minimalen Raum spielt. Der ist aus dem Jahr 2002, wurde gedreht von Joel Schumacher. Ich weiß nicht, ob du jetzt drauf kommst.
Batman und Robin.
Nein.
Okay.
Nee, aber er hat im Prinzip eine ähnliche Ausgangslage wie der Film Lebendig begraben, nur dass der in der Telefonzelle spielt.
Ach, okay, mit Colin Farrell.
Genau, nicht auflegen.
Ah ja, netter Titel. Habe ich damals im Kino geguckt. Du auch?
Leider nein, aber wir erklären erstmal, worum es geht. Es geht halt um so einen typischen Geschäftsmann, der jeden Tag, weil er seine Frau betrügt, dann immer an derselben Telefonzelle, da bei seiner Affäre anruft Und an dem Tag wird er auf einmal von den Scharfschützen festgesetzt und wird dazu jetzt genötigt, die Wahrheit vor allen zu erzählen.
Ja, genau.
Und er darf die Telefonzelle nicht verlassen, was dann natürlich einige auf den Plan ruft, zum Beispiel auch die Polizei oder diverse Prostituierte, die eben diese Telefonzelle auch benutzen müssen, denen das absolut gar nicht passt, dass er eine dieser letzten Telefonzellen, die zu dem Zeitpunkt noch existieren, die ganze Zeit benutzen muss und nicht verlassen darf. Und natürlich hat der Scharfschütze einige Vorkehrungen getroffen, dass er eben aussieht wie so ein Schütze, weil zwischenzeitlich ballert er auch mal ein paar Passanten um den Haufen. Dass er natürlich immer so aussieht, als wäre es er. Aber gerade dieses Psychoduell, gerade diese Dialoge, die teilweise wirklich absurd lustig sind, es macht auf eine seltsame Art Spaß und ich mag auch dieses Kammerspielartige in dem Film.
Ja, ich habe den Film damals noch mit meiner Mutter, wenn ich mich nicht irre, im Kino geschaut. Das bin ich mit ihr hingefahren. Und ich glaube aber auch, mich zu erinnern, dass sie ihn nicht so gut fand. Ich meine, sie hatte irgendwie so während des Films mir mal so gedeutet, dass sie den nicht so gut findet. Aber da kann ich mich auch irren, aber so habe ich es in Erinnerung. Und ich selber fand ihn aber spannend, aber das ist halt so ein Film, weißt du, so einer, der so praktisch in Echtzeit spielt, den vergisst man relativ schnell. Das ist nicht so ein Film, wo ich sage, boah, den muss ich noch mal gucken. Ich meine, jetzt nach so vielen Jahren, denke ich, müsste ich ihn vielleicht doch noch mal schauen. Aber ich glaube, das ist halt einer, den guckt man und den hat man vergessen danach. Ne? Also ich glaube, ich habe nach dem Kinobesuch nicht mehr so nicht lang dran gedacht.
Der Film hatte eben den Vorteil, dass damals Kiefer Sutherland, der ist der Attentäter,
ja,
dass der durch 24 eben nochmal einen Boost hatte. Ich sag trotzdem, er macht immer wieder Spaß. Also das ist mal so ein lockerer Thriller. Auch für Schisshasen, die sich so ein bisschen entertainen lassen wollen, die vielleicht mal so ein bisschen ins kammerspielartige Thriller-Genre abtauchen wollen. Na klar, hast du den schnell vergessen, aber gerade so diese Dialoge zwischen ihm und dem Scharfschützen, die sind auf eine absurde Art immer wieder lustig. Also da ist viel Situationskomik auch dabei.
Ja, dieser neue Film, der jetzt gerade kam, Night of the Hunted, der ist noch ganz frisch jetzt im Stream, also zum Leihen, ne? Der ist ja auch so. Der ist sie ebenfalls von einem Scharfschützenwitz bedroht und darf die Tankstelle nicht verlassen und hat ihn aber auch an einem Funkgerät. Also ist genau das Gleiche, ja. Das sind so Storys, die mich aber nicht sonderlich lange reizen. Ne? Also da guckt man weg und dann ist vorbei. Ja.
Ja, aber auch das gehört zum Thriller manchmal, dieses Kammerspielartige. Klar, wir hätten da irgendwie was Depressiveres herausgreifen können, aber ich dachte, gerade wegen dem Unterhaltungsfaktor kann man den auch mal schön erwähnen.
Ja, war auch eine gute Wahl. Ich habe auf jeden Fall vorhin gesehen auch, also bei meiner Recherche, aber hatte ihn jetzt nicht notiert. Aber gut, dass du ihn jetzt nennst. Ich nenne jetzt noch einen weiteren Film auch. Ich habe auch hier wirklich einige tolle Streifen stehen. Und muss auf jeden Fall sagen, für mich ist das ein Thriller. Ich wüsste nicht, wie ich das sonst einordnen sollte. Das ist Ashton Kutchers einzige Rolle, wo ich ihn wirklich, wirklich liebe drin. Butterfly Effect von 2004 ist ein unglaublich toller, super intelligenter Film, den ich zweimal im Kino geguckt habe. Ich weiß es noch genau, den habe ich an zwei Tagen hintereinander im Kino geschaut. Und zwar das erste Mal in Kaiserslautern, weil ich damals einen Freund dort besucht habe, der dort studiert hat. Und am Tag danach war geplant, mit Freunden ins Kino zu gehen und habe ihn dann wirklich direkt 24 Stunden später dann im MTZ nochmal geguckt, im Kinopolis. Und das habe ich, glaube ich, auch nie wieder mit irgendeinem anderen Film gemacht. Aber der hat mich auch sowieso so umgehauen, dieser Film, weil ich den so intelligent fand und so super. Der Film macht so viel richtig, also von der Regie und auch vom Soundtrack her. Also ich muss ja echt sagen, und das sage ich jetzt ganz ehrlich, ich kriege ja schon am Anfang Gänsehaut, wenn wir diese Rückblende sehen, bevor der Film anfängt, wenn er doch da die Tür eintritt und sich doch versteckt unter dem Pult und alle versuchen reinzukommen und wenn er dann aufschreibt, um sich doch dann wieder zurückzuversetzen, dann ist es so, dass das so doch in diesen Butterfly, also in diesen Schmetterling umgeht und dann hörst du im Hintergrund, wie er gerufen wird, aber nur im englischen Original, dieses Evan, das halt dann so weg, das ist halt einfach so fantastisch mit der Verbindung des Soundtracks und dem Sounddesign und das, was du siehst. Und da kriege ich Gänsehaut. Das ist einfach so gut gemacht. Dieser Anfang schon alleine mit dem Reveal des Titels. Und dann die gesamte Geschichte dieses Films ist so toll. Also wer Butterfly Effect noch nicht gesehen hat, der hat wirklich echt was verpasst.
Aber ich könnte da jetzt einen sehr schönen Vergleich ziehen. Es gibt so ein Game, das heißt Life is Strange. Das nutzt diesen Butterfly-Effekt auch immer wieder aus.
Ja, stimmt, stimmt.
Wenn ihr den nicht kennt, damit könnt ihr das in etwa vergleichen. Ich war wirklich überrascht, weil wir kennen Ashton Kutcher wirklich fast durchgehend aus Dumpfbackenrollen.
Das ist wahr.
Das heißt, ey Mann, wo ist mein Auto, sei es die wilden 70er. Er spielt immer einen bekifften Vollhonk gefühlt.
Ja, das ist richtig.
Und da durfte er mal wirklich eine ernsthaftere Variation zeigen. Und ich habe mich gewundert, wieso habt ihr den nicht öfter mal in einer ernsteren Rolle gecastet? Das ist wie Ryan Reynolds, der wirklich immer nur auf der Funny Guy gecastet wird. Dabei hat er da bewiesen, dass er mehr kann.
Das stimmt, das sehe ich ganz genauso.
Auch Amy Smart als seine Freundin, man versteht, wofür er diese Tortur über sich ergehen lässt.
Ja, richtig, genau. Genau, also der Film, der war so gut.
Es gibt auch immer wieder so diesen ein oder anderen Schockmoment. Gerade sein Vater oder wer auch immer, das war mit dem Pornokeller, ey, das ging mir an die Substanz.
Ja, das war der Vater von Amy Smart. Das war ihr Vater oder Stiefvater.
Stimmt, er war ja das.
Genau. Sein Vater war doch irre. Der war doch in der Anstalt.
Sein Vater war in der Irrenanstalt. Der konnte auch diesen Butterfly-Effekt nutzen und wollte ihn ja umbringen, als er gemerkt hat, dass er das auch kann. Meine Fresse, wenn ihr den nicht gesehen habt, kramt den raus, aber guckt dabei unbedingt das Alternativende, weil das Alternativende im Gegensatz zu diesem weichgespülten Ende wirklich sehr, sehr konsequent und du denkst,
ja, da muss ich aber sagen, dass das Originalende gefällt mir auch nicht. Also wir wollen es jetzt nicht spoilern, ne? Also da finde ich aber wirklich, da hat die Produktionsfirma drauf bestanden, dass das geändert wird. Und da mussten die Regisseure, das waren ja zwei, dann nachgeben. Also es ging nicht anders, weil die wollten wirklich dieses Depri-Ende nicht haben. Und das kann ich auch verstehen. Also das wäre für mich auch nicht schön gewesen. Also so wie das jetzt endet, ist es echt super. Finde ich.
Trotzdem sage ich, schaut euch mal auch das Originalende an und Finger weg von den Sequels, von den obligatorischen, die nachgeschoben wurden. Die kommen nicht mal ansatzweise daran, auch wenn die ab und zu mal eine verstörende Szene haben. Weil teilweise gehen die fast schon in eine soft-porno-artige Richtung. Ein Problem bei Richard Rands, aber nein, der Film hat ansonsten echt nichts, die Fortsetzungen haben ansonsten echt nichts zu bieten. Das ist wirklich so ein Film, der geht gerade in Hinsicht auf Amy Smarts Vater und den Pornokeller und den verbrannten Hund. Also wenn ihr es nicht leiden könnt, wenn Tiere leiden, da wird mein Hund mal ganz nebenbei verbrannt.
Ja, aber dass du natürlich nicht siehst, logischerweise. Das ist ja
nee,
klar,
du siehst es nicht. Aber auch da fand ich so dieses Ausnutzen des Butterfly-Effekts. Er wollte es immer besser machen und hat es gerade damit immer wieder schlimmer gemacht.
Das stimmt, genau.
Das fand ich interessant. Also im Prinzip ist das fast sogar schon eine depressive Version von Und täglich grüßt das Murmeltier. Nur, dass der sehr viel Scheiße baut und dabei das ganze Umfeld drunter leidet.
Ja, genau. Also es ist wirklich ein sehr intelligentes Drehbuch gewesen. Es hat mir super gefallen und kann auch echt empfehlen, Butterfly Effect zu gucken. Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas anderes dir nennen kann, das ich mit Ashton Kutcher jemals gesehen habe, was halt wirklich so gut war. Alles andere hat mich kalt gelassen mit ihm. Aber der Film ist super und er hat selber Schuld, dass er so ernste Rollen nicht weiterhin gespielt hat. Also hätte er wirklich machen sollen.
Ich würde sagen, dass nicht nur er schuld war, sondern auch das Typecasting. Wenn Hollywood sieht, dass die anderen Filme nicht gut laufen, dann wirst du eben nur auf das gecastet. Aber dass es noch nicht mal mehr versucht hat, mal wieder was Ernstes zu spielen,
ja, genau,
finde
genau.
Ich auch schade.
Wirklich schade, ja. Okay, in Ordnung. Also, ein Butterfly-Effekt von mir noch. Dann hau du mal einen neuen raus.
Ich habe jetzt einen Thriller von Park Chan-wook. der im Prinzip Teil der Rache-Trilogie ist. Er hat auch ein gar nicht mal so cooles Remake bekommen. Trotz nackter Elizabeth Olsen. Ich weiß nicht, ob du drauf kommst.
Ich habe keinen Schimmer bis jetzt.
Oldboy.
Oldboy ist tatsächlich auch ein Film, den ich immer mal schauen wollte, aber noch nicht geschaut habe. Habe ich da was verpasst jetzt, ja?
Ich sag ja, hier tun sich auch abseits der Abgründe in den Film Abgründe auf.
Ja.
Ja, du hast was verpasst. Park Chan-wook hat hier wirklich einen abgründigen Thriller inszeniert über einen Typen, der entführt wurde und dann jahrelang quasi in einen Raum gefangen gehalten wurde. Und dann lässt man ihn wieder auf die Welt los. Dabei stößt er dann auf ein wirklich düsteres Geheimnis. Kann man aktuell sogar auf Amazon Prime schauen. Also gibt's für euch keine Ausrede, dass ihr den Film nicht sehen.
Ist der dann gekürzt, weißt du das?
Nein, der ist nicht gekürzt, aber der wurde wirklich 15 Jahre in einer kleinen Zelle gefangen gehalten. Der Odesu-Darsteller hat für den Dreh einen lebendigen Tintenfisch verspeist.
Das habe ich mal gehört, ja. Das habe ich mal gehört oder auch gesehen irgendwo.
Ja, allein dafür ist er legendär. Oder diese legendäre Szene, wie er sich mit einem Hammer durch einen Gang prügelt, durch eine Armee von Schurken. Da hast du auch das Gefühl, dass jeder Schlag sitzt und dass er auch arg verwundet aus so einem Gang rausgeht. Diese Szene, die wurde so oft kopiert, nur nicht mit dieser Wucht. Sogar Daredevil, die Serie, hat das damals kopiert. Aber selten hast du so dieses Gefühl, dass jemand so lediert aus einem Kampf herausgeht, wie bei Oldboy. Mhm. Wer es nicht gesehen hat, unbedingt Oldboy schauen.
Ja, Oldboy ist auch ein Film, den habe ich, hätte ich mal fast gekauft, weiß ich noch. Ich war mal vor, das ist schon lange her, also das ist schon 10 Jahre her mindestens, da habe ich den mal in so einer ganz tollen Version, ich glaube, noch mit einem zweiten Titel dabei. Kann das sein, gibt es einen zweiten Teil?
Dann war es wahrscheinlich eine der anderen Rache-Trilogie-Filme.
Nee, weißt du was, ich verwechsel das mit Ong Bak. Das ist, glaube ich, das, was er
sagt. Ja, Ong Bak, natürlich.
Damit habe ich das verwechselt jetzt. Nee, okay. Also Old Boys ist ein Titel, wo ich wirklich auch immer mal gesagt habe, der wird so oft angelabert, ja, und jetzt hast du es schon wieder erwähnt, dass ich den unbedingt mal schauen muss. Also, ich hatte ja mal eine Zeit, ich gebe es ehrlich zu, meine Probleme mit asiatischen Filmen, ich hatte nicht so Bock drauf, aber das ist auch schon seit vielen Jahren nicht mehr so aktuell. Also, mittlerweile gucke ich auch asiatische Filme gerne. Ja, also Old Boy, auf jeden Fall interessanter Titel. Und jetzt nenne ich dir noch einen. Ich gehe davon aus, dass du den auch kennen wirst, weil jetzt hast du mich, glaube ich, mehrfach überrascht, dass du die kennst. Und zwar ein Film, der mich damals umgehauen hat. Also ein unglaublich gut gemachter Streifen. Absoluter Wahnsinn. Also heute, nach so langer Zeit, weiß ich noch nicht, wie die gewisse Szenen gedreht haben. Und zwar von 2006 mit Clive Owen in der Hauptrolle. Den hat man auch schon lange nicht mehr gesehen.
Children of Men?
Ganz genau. Und Julianne Moore, wollte ich noch sagen. Children of Men. Hammer-Titel, oder?
Das ist ein Hammer-Titel. Ich würde den aber eher als Dystopie verordnen. Aber die Machart von diesem Film ist wirklich geil.
Ja, also du hast recht. Thriller ist er vielleicht nicht unbedingt, da könntest du recht haben, aber er ist mir jetzt in meiner Liste aufgefallen, also er ist jetzt mit aufgeführt worden und ich dachte, ich muss ihn halt einfach mal erwähnen, weil das halt auch ein Film ist, den vielleicht viele nicht mehr auf dem Schirm haben oder auch noch nicht kennen und dieser Film ist einfach ein Wahnsinn und die Szene, du wirst wahrscheinlich wissen, was ich meine, wenn sie da im, also dieser Film hat Kameraeinstellungen, die kannst du dir nicht ausdenken, diese Szene, wie sie im Auto sind zu viert, und dann die Kamera nie schneidet, sondern sie dreht sich immer nur im Auto. Sie ist also praktisch zwischen den beiden Vordersitzen und dreht sich immer nur. Und dann werden sie angegriffen und du siehst aber alles nur von innen gefilmt. Und die Kamera dreht sich halt nur konstant. Und wie das gefilmt ist, da steht euch, ich sag es euch, der Mund offen. Auch heute noch, obwohl der Film von 2006 ist, also 18 Jahre alt ist.
Er ist gefühlt eine Plansequenz am Stück. Ich bin mir sicher, die haben da getrickst.
Ja, na klar haben
die das. Aber der Film hat Stich und Owen Wilson wirklich durch den Film. Aber Erzähl doch erstmal, worum es geht, damit die Leute auch verstehen.
Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, eine Krankheit, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, sorgt dafür, dass keine Kinder mehr geboren werden. Und da gibt es ja dann irgendwie so, dass der jüngste Mensch der Erde ist irgendwie 18 oder so und er ist deshalb auch berühmt, weil er der jüngste Mensch der Erde ist. Das ist total verrückt. Und ich glaube, irgendwie stirbt er dann auch. Das sehen sie in den Nachrichten, dann sind sie alle ganz entsetzt, so wie bei John F. Kennedy damals. Und jetzt ist der jüngste Mensch irgendwie 21 oder so. Und er ist jetzt der nächste Star praktisch. Also, aber ich meine, das ist nur nebenbei natürlich, ne? Das hat, da tut nichts zur Handlung beitragen. Und dann ist es aber so, dass irgendwie dann eine Frau auf einmal wieder schwanger wird und die müssen sie jetzt beschützen, weil die, ich weiß nicht genau, warum sie hinter ihr her wollen, also ich kann es nicht mehr ganz so genau zusammenkriegen. Jedenfalls geht es halt darum, dass diese junge Frau beschützt werden muss, weil sie ist hochschwanger. Ja, die wollen ja vielleicht auch ans Leder, was auch immer. Mehr kann ich jetzt zu der Handlung nicht genau sagen, weil es dann doch jetzt schon über 10 Jahre her ist, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe.
Der Film ist super für alle, die den Regisseur nicht kennen. Das ist Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón hat zum Beispiel Gravity gedreht.
Ja.
Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, also einer der beliebtesten Harry Potter-Filme. Oder zum Beispiel auch Roma. Ich finde, er hätte für Children of Men, hat er dafür einen Oscar bekommen?
Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob der Film, ganze Film überhaupt jemals einen Oscar gesehen hat. Also, das habe ich jetzt nicht auf Schirm, aber ich denke nicht. Man sieht ja aber auch hier, sowohl bei Children of Men als auch jetzt bei Gravity, dass er wirklich außergewöhnliche Kameraperspektiven und Techniken anwendet, ja. Also Gravity ist ja auch ein Meilenstein der Sci-Fi-Filmgeschichte. Also was man hier visuell sieht, ist ja der Wahnsinn.
Ich finde, bei Gravity gibt es wirklich so Sequenzen, die könnten auch aus Wall-E sein. Ich habe den leider nur auf einem kleinen Bildschirm gesehen. Deswegen hat mich dieser Film nie so reingesogen, wie es sollte. Ich bereue es bis heute, den nicht im Kino gesehen zu haben. Aber auch das ist zum Beispiel so ein Test, den Film bestehen sollte. Ja, auch wenn Filme fürs Kino gemacht sind, sollten die auch trotzdem im Heimkino einen Wiederschauwert haben. Und den hat Gravity für mich leider nicht.
Nein, geht mir aber genauso. Das sprichst du mir aus der Seele, weil ich habe Gravity seit dem Kino, und das ist glaube ich 2010 gewesen, nie wieder gesehen. Nicht, weil das ein schlechter Film ist, sondern weil er für mich auch keinen Wiederschauwert hat. Also so den Anfang, so die ersten 10 Minuten oder so, die habe ich immer wieder mal gesehen. Aber der Film danach ist für mich dann immer wieder abgeflacht, in Anführungsstrichen, oder ich habe einfach ausgemacht, weil dieser Film hat auch ganz dreist nur, ich glaube, 80 Minuten geht, aber eigentlich, wenn du Quatsch-Szenen rausschneidest, 65 Minuten geht. Also der Film, der zieht gewisse Hirnlos-Szenen so in die Länge. Also ich gebe da diese Szene, wenn sie da, weißt du, bellt in dieser Kanzel da, ja, weil sie irgendeinen Russen hört. Das ist so bescheuert. Und da sie driftet ja auch gefühlt 90 Minuten ab, ja, wo du dann 90 Minuten nur ihre Augen siehst. 90 Sekunden natürlich, meine ich. Und das ist alles für mich ganz kackendreist, diesen kurzen Film noch in die Länge zu ziehen. Und das hat mich teilweise wirklich geärgert. Es gibt ja auch diesen Moment, wenn sie ihren Raumanzug auszieht und du ihr dann 45 Sekunden beim Schweben zuguckst im Kreis. Und das hat mir nicht gefallen. Da habe ich gesagt, Leute, zeigt mir jetzt was Neues und zieht das hier nicht so in die Länge, weil ihr nicht wisst, was ihr noch machen sollt. Das hat mich damals echt genervt.
Nee, und auch dieser optische Reiz von Schwerelos im Weltraum, das musst du im Kino erlebt haben.
Ja.
Inhaltlich war der ein bisschen dünn, aber auch das stört mich nicht. Ich feiere wirklich viele Filme von Denis Villeneuve. Also Blade Runner 2049 und auch den ersten Dune oder Sicario. Ich habe kein Problem mit Entschleunigt, aber dann biete mir zumindest Atmosphäre oder irgendwas, das mich packt.
Genau.
Und das hat mich immer wieder rausgerissen. Ich habe nie den Hype um Gravity verstanden, auch wenn wir hier jetzt abschweifen, aber Children of Men, der peitscht dich ähnlich durch wie den Darsteller Clive Owen und du hast da wirklich einen geilen Cast, du hast da eine geile Inszenierung, du hast da geile Kamerafahrten.
Ja, das stimmt. Der ist wirklich unfassbar gut gemacht.
du vergisst wirklich, dass es keine Plansequenz ist.
Ja.
Aber wenn du genau hinguckst, weißt du, wo sie getrickst haben. Also ja, für mich ist es kein Thriller, sondern eher ein Dystopiefilm. Sonst hätte ich auch The Road genommen, der mich emotional so zerstört hat, dass ich den nicht mehr als einmal schauen konnte. Aber guckt euch den Film an, wenn ihr den nicht kennt.
Ja, also der hat ja auch so Szenen. Ich erinnere mich noch daran, dass ich den, glaube ich, mit meinem Vater geschaut habe. Also Children of Men jetzt natürlich, ne? Und da gibt's ja diesen Moment, dass das Baby ja auch auf die Welt kommt. Und er ist ja dann gezwungen, jetzt spoilere ich ein kleines bisschen, er ist ja jetzt gezwungen, das Baby auf die Welt zu holen, weil es halt kommt, er kann halt nicht anders. Und wie du denn siehst, die Kamera hält ja drauf, wie dieses Kind unten rauskommt, da hat mein Vater zu mir gesagt, haben die echt ein Kind geboren? Also ganz entsetzt war der, dass die das wirklich gemacht haben, weil das halt echt so echt aussieht. Ich meine, das Kind, das liegt ihm ja auch dann in den Händen und fängt dann auch an zu strampeln und zu weinen. Und mein Vater war entsetzt, weil er echt dachte, dass da eine schwangere Frau jetzt on camera ihr Kind auf die Welt bringt und Clive Owen als Schauspieler das auch noch entgegennimmt, ja. Das war natürlich Quatsch, ja, ist natürlich alles getrickst, aber wie die das getrickst haben, das war unglaublich und das ist auch heute noch 100% überzeugend. Auch wenn ich ihn jetzt nicht ewig nicht gesehen habe, behaupte ich das jetzt einfach mal. Also Children of Men auf jeden Fall mal anschauen, ein Film, der einen wirklich richtig, richtig fertig macht.
Und der Film spielt 2027, also es dauert nicht mehr lang, bis wir
die Tatsache Zukunft haben. Okay, das wusste ich gar nicht, wann der spielt, ja. In Ordnung, Children of Men, dann nenn du mir noch mal einen.
Ich erwähne jetzt einfach mal einen Film von 2009. Mhm. The Orphan.
Oh, The Orphan.
Ja.
Okay, ist das nicht eher ein Horrorfilm?
Nee, ich finde sogar, der hat so eine Thriller-Komponente eben, weil du eine Zeit lang rätselst. Was hat es mit diesen Mädchen auf sich? Wieso ist die durch so viele Familien gegangen? Ich habe auch überlegt, aber eigentlich hat er einen sehr realistischen Anstrich.
Ja, stimmt eigentlich, du hast recht.
Man hat ja auch versucht, das mit einer Fortsetzung beziehungsweise mit einem Prequel nochmal zu wiederholen, aber die Darstellerin war dann so alt, dass man da immer wieder tricksen musste, dass man ein Kind von hinten gefilmt hat und sie dann, ich glaube, ihren Kopf dann auf so einen Kinderkörper gemorpht hat.
Genau.
Das hat bei weitem nicht mehr so funktioniert. Auch wenn der Film nicht so schlecht ist wie sein Ruf, auch wenn der so ein paar nette Twists hat, das Sequel, aber
ich habe den noch nicht gesehen, die Fortsetzung habe ich noch gar nicht gesehen.
Deswegen sage ich nichts, aber auch The Orphan hat einen sehr, sehr netten Twist.
Das stimmt. Also wer The Orphan noch nicht gesehen hat, hat echt was verpasst. Das ist ein sehr, sehr guter Horror-Thriller, den man sich unbedingt mal anschauen muss. Und als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich nichts erwartet damals. Also ich hatte irgendwie nicht so Bock drauf und war aber dann voll drin. Aber auch über Stunden. Ich glaube, der geht 2 Stunden, ne? Und der ist durchgehend richtig, richtig spannend. Ist ja mit Vera Farmiga, ne, die ja hier die Hauptrolle
spielt. Ja, er ist mit Vera Farmiga.
Ja.
Er ist sogar mit an der Skarsgård?
Richtig, nee. Ein von denen, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt mit Vornamen.
Es gibt so viele, das ist wie mit den Baldwins.
Ja, richtig. Also, aber das ist wirklich ein mega guter Thriller und den habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit mal wieder gesehen. Ich habe die Fortsetzung gekauft, die war relativ schnell nach Release bei Amazon, also digital, für 7 € oder so im Verkauf. Das macht Amazon ja manchmal. Und da habe ich natürlich zugeschlagen, aber habe den bis heute nicht geguckt, obwohl ich den schon vor Ewigkeiten gekauft habe. Ja, ich muss sie mir unbedingt geben, die Fortsetzung, weil ich ja schon neugierig bin.
Ich finde nur Isabel Fuhrman, die hat wirklich so eine bedrohliche Ausstrahlung und gerade, es gibt ja so eine Sequenz, da geht's zum Zahnarzt und sie gerät da so dermaßen in Panik und du fragst dich, was ist da jetzt los? Also auch dieses Rätsel und diese Gewaltspitzen, okay, es sind nicht Gewaltspitzen, aber irgendwo diese traumatischen Sachen, die sie auch auslöst. Es ist in der Oberfläche halt wirklich mal wieder so was, so wie das Omen, jemand adoptiert ein Kind und das Kind ist komplett krank. Aber der Film bietet auch darüber hinaus wirklich eine unangenehme Atmosphäre, hat einen schönen Twist und hat ein paar Schockmomente, die sitzen. Deswegen sage ich, das ist auch ein guter Thriller. Naja, und ich finde auch, sie hat wirklich was Bedrohliches an sich und sie trägt wirklich den Film.
Ja, obwohl sie ein Kind ist, hat sie was Gefährliches an sich, ja?
Ja.
Okay. In Ordnung. Ich habe auch noch einen Thriller für dich oder für euch da draußen. Und zwar einen Film, der mir, wie soll ich sagen, ich bin der zwiegespalten. Auf der einen, also es ist ein guter Thriller, aber es ist für mich ein wenig, also ich bin ein großer Tom Cruise-Fan. Für mich ist er echt the man. Hier ist er irgendwie komisch, obwohl er halt Tom Cruise ist. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Okay, also von 2004, Collateral mit Tom Cruise und Jamie Foxx. Das ist auch ein guter Film. Ich mag halt Tom Cruise hier nicht so wirklich drin, weil er hier so weißhaarig ist. Das steht ihm nicht. Und er ist auch hier der Bösewicht. Und auch das, finde ich, steht ihm nicht. Aber trotzdem ist Collateral ein sehr guter Thriller, harter Thriller noch dazu, der dich aber von Anfang an fesselt. Und ich finde es auch gut, dass, ich gehe mal kurz auf die Handlung ein, Jamie Foxx ist ein Taxifahrer und hat Tom Cruise irgendwann als Gast hinten drin sitzen, der ihm wohin fahren soll. Und er möchte aber auch an mehrere Orte gefahren werden. Und irgendwann kriegt Jamie Foxx halt mit, dass es sich dabei um einen Killer handelt, um einen Auftragskiller, der halt durch die Stadt gehen soll, um Leute umzunieten. Und er nimmt halt jetzt Jamie Foxx praktisch als Geisel. Er hat jetzt hier seinen Fahrer zu sein. Und er ist natürlich in Lebensgefahr und will ja da raus. Aber natürlich lässt Tom Cruise ihn da nicht raus. Und Jamie Foxx gerät halt in diese Spirale auch immer tiefer rein. So tief rein, dass er da irgendwann sogar mitkommen muss zu diesen Auftragsmorden, um dann halt dann auch auszugeben, sich als den oder als dem oder was auch immer, weil er versucht ja dann irgendetwas zu verhindern, was dann aber dafür sorgt, dass Tom Cruise dann sagt, jetzt hast du Pech, jetzt musst du mit rein und dann muss er jemanden mimen, was er eigentlich nicht hätte müssen, wenn er da jetzt nicht dazwischen gegrätscht hätte und das macht es halt einfach so spannend. Es gibt hier auch eine Szene drin, die man echt feiert, weil er auch dann so wirkliche halbstarke Arschlöcher mal nebenbei so umnietet. Was ich liebe, ist die Szene, da fällt doch dann irgendwann eine Leiche auf sein Taxi und dann ist doch dann das Taxi demoliert und dann ruft ihm doch sein Chef über Funk an und sagt, was ist denn mit dem Taxi los? Und sagt er, ich konnte da nichts machen, das war ein Unfall und ich bin unschuldig. Und sagt er, ist mir egal, das ziehe ich dir vom Gehalt ab. Und dann nimmt doch dann Tom Cruise das Walkie-Talkie dann und sagt doch, jetzt hören Sie mal, Sie wissen doch ganz genau, dass die Versicherung den Schaden übernehmen wird. Und dann meint er, ja, das ist mir schon bewusst. Also was machen Sie hier für eine Show, Sie ist ja klassische Drecksau. Sagt er zu ihm. Und das ist so hart. Das ist im Deutschen gerade so extrem hart. Und wie der den Typen, also seinen Boss, ne, am Funkgerät so fertig macht, also dass er sich für ihn einsetzt, das macht das ihnen halt doch wieder ein bisschen menschlicher, obwohl er ein Auftragskiller ist. Und der scheißt sich ein, ne? Ich liebe diese Szene, wie der sich einscheißt am Mikro. Finde ich mega.
Es gibt in dem Film wirklich ein paar wirklich wunderschön gefilmte Szenen und es ist von Michael Mann inszeniert,
genau.
Dem wir auch Heat zu verdanken haben.
Das stimmt.
Also der Mann weiß, was er dreht. Ich finde, Tom Cruise als Bösewicht funktioniert hier, auch wenn wir ihn hier als diesen Dauergrinser kennen, überraschend gut. Michael Mann hat ihn... sein Bösewicht auch wirklich so seine komplette Hintergrundgeschichte zugeschrieben. Sie haben nur gesagt, dass es nicht unbedingt erzählt werden muss, aber sie haben das Tom Cruise als Background gegeben, damit er sich besser in diese Rolle reinversetzen kann.
Mm, ja.
Deswegen, er nimmt sich hier gefühlt in dem Film wirklich mehr zurück. Ich find's auch schön, wie dieses Zweckbündnis zwischen ihm und Jamie Foxx hier funktioniert und wie ihm ein Mark Ruffalo als Cop immer wieder auf den Fersen ist. Es gibt hier wirklich Momente, die klingen auf Papier wirklich wie kompletter Kitsch. Wenn die zum Beispiel bei der Straße da diesen Wolf begegnen und dann der Wolf den quasi zunickt und weitergeht, wo du denkst auf dem Papier, mein Gott, was ist das für eine kitschige Scheiße? Aber im Prinzip fängt dieses New Yorker-Feeling wirklich schön an. Also du hast die meiste Zeit des Filmes neonlicht durchtränktes New York. Du hast einen Taxifahrer, der wirklich an die Grenzen seiner moralischen Vorstellungen katapultiert wird.
Ja.
dann teilweise auch als dieser Killer ausgeben muss.
Mhm, genau, genau, das meinte ich gerade, ja.
Ja, ja. Auch wie die beiden, wie du trotzdem so dieses New Yorker Feeling aufbekommst. Also im Prinzip hast du manchmal gefühlt wie bei Once Upon a Time in Hollywood wirklich so GTA-mäßige Autofahrsequenzen, wo du auch die Stadt als Charakter spürst, was ich auch geil finde, und die Musik. Und auch gerade diese Momente, wo Jamie Foxx als Taxifahrer dann so ein bisschen explodiert, die machen Spaß, eben weil er so ein Duckmäuser spielt. Das ist für mich einer von Michael Manns besten Filmen. Mir macht der Film sehr Spaß und ich hatte auch kein Problem, mal Tom Cruise mal mit grauen Haaren zu sehen. Das sollte wirklich so diese Erfahrung unterstreichen.
Also ja, Collateral ist auf jeden Fall ein Film, den ich auch mal wieder gucken möchte. Und wer den noch nicht geschaut hat, sollte sich auf jeden Fall Collateral auch mal geben. Ist auf jeden Fall Tom Cruise mal in einer anderen Art Rolle. Das ist, muss man echt mal sagen. Das ist interessant zu sehen.
Und jetzt hätte ich noch einen letzten Titel.
Ja, dann mal los.
Du hast den auch mal vercastet. Bill Paxton spielt da zum Beispiel mit. Der ist von 2002.
Ach ja, guck an.
Da fand ich die Herangehensweise wirklich interessant. Wurde auch von Bill Paxton gedreht.
Ja.
Der Film heißt Dämonisch.
Mhm, richtig, habe ich mit Tom drüber gesprochen. Der hatte sich gewünscht, damit mit mir zu reden. So ist es.
Ich fand gerade so diese Mischung aus Übernatürlichen und Familiendrama, die hat mich gepackt. Also gerade, dass du immer wieder Bill Paxton hinterfragt hast und trotzdem immer wieder wissen wolltest, ist da vielleicht an den Stories von seinem Vater was dran oder ist er komplett geisteskrank?
Das stimmt, da muss man kurz drauf eingehen. Es ist ja hier, er ist ja Familienvater, aber alleine. Er ist alleinerziehender Vater von zwei Söhnen. Und irgendwann kommt er bei den beiden Kindern an und erzählt plötzlich, dass ihnen Gott erschienen ist und er muss Dämonen töten. Und die Waffen, also ein Engel ist ihm erschienen, glaube ich, ja. Und diese Waffen, die würde er nach und nach dann jetzt gezeigt bekommen. Und dann kommt er irgendwann mit so einem alten, muffigen Rohr an und mit so einer Axt und Beil und so. Und das sind dann angeblich Waffen, die der Engel ihm gezeigt hat, die er nutzen soll, um diese Dämonen zu töten. Und diese Dämonen sind aber letzten Endes alles nur ganz normale Menschen von der anderen Straßenseite und einen Ort weiter und so. Und sein Sohn, der ja der jüngere Sohn, der glaubt seinem Vater, aber der ältere Sohn, der denkt, mein Vater ist nicht ganz klar, der spinnt. Und das ist sehr interessant gefilmt, sehr interessant präsentiert. Also da muss ich wirklich sagen, da hast du einen guten Titel genannt, weil das ist ein richtig guter Thriller. Also ich weiß noch, dass der Titel des Podcasts war, der beste Thriller, den du nie gesehen hast. Und das trifft auch zu.
Der wird wirklich völlig zu Unrecht ständig vergessen. Deswegen ist er jetzt ein schönes Schlusslicht für meine Filme.
Ja, genau, genau. Definitiv mal anschauen und dann die Folge dazu hören. Also das muss ich jetzt mal so sagen. Das ist ganz
wichtig. Aber ja, schaut den wirklich erstmal an, erlebt den erstmal, durchlebt diese Mysterien. Wir haben hier auch noch einen sehr jungen Matthew McConaughey.
Genau.
Also aus der Zeit, wo ich finde, er konnte noch nicht so wirklich schauspielern. Der hat sich erst innerhalb seiner Jahre gemausert, wo er sich von diesen Schönlingen so ein bisschen distanzieren wollte.
Ja, okay.
Aber Bill Paxton als Vater, ich hatte teilweise immer wieder das Gefühl, dass er so ein bisschen Jack Nicholson imitieren wollte. Ich meine, du kopierst nicht das Bild mit dem Vater und der Axt umsonst.
Ja, okay, ja gut. Hier kann man, habe ich so nicht gesehen, ja.
Aber trotzdem hat der so eine kranke Atmosphäre. Du rätselst so mit, das ist fast schon eher eine Art Mystery-Thriller. Er ist wirklich ein Geheimtipp. Über einen Dämonisch wird viel zu wenig gesprochen.
Okay, ich habe auch noch einen Titel für dich. Also ich würde sagen, dann doch eher einer der unbekannteren Filme jetzt. Aus dem Jahr 2005. Ich denke mal schon, dass du ihn kennst, weil du hast bis jetzt alles gekannt. Viggo Mortensen spielt hier mit, von David Cronenberg inszeniert, ein Mega-Thriller, der langsam erzählt ist, aber wirklich, wirklich catcht. Und zwar A History of Violence. Oh. Das ist tatsächlich ein mega klasse Thriller, der einen echt fertig macht, wenn man den sieht. Der ist richtig klasse. Also, es ist halt so, Viggo Mortensen ist verheiratet, mit Maria Bello spielt das und haben einen Sohn und sind in einem kleinen Städtchen irgendwo in den USA. Und dieses Städtchen wird aber besucht von zwei absolut widerwärtigen Drecksäcken an Verbrechern, also Mördern ohne Probleme. Also die gehen irgendwo hin, die killen alle und machen da so eine Killing Spree auf ihrem Weg durch die Staaten. Und dann ist es so, dass Viggo Mortensen hier einen Diner führt und dann kommen diese zwei Arschlöcher rein und wollen dann noch bedient werden, obwohl halt eigentlich der Laden schon zu ist und das interessiert die aber nicht. Und dann merken die schon, ja, die sind halt irgendwie, ja, die sind nun suspekt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich meine, das ist jetzt auch kein Spoiler, das sieht man auch im Trailer. Es ist halt so, dass die versuchen, die halt zu töten, auszurauben, was auch immer. Aber irgendwie kann Viggo dann, schnell wie er ist, beide dann außer Gefecht setzen. Also das sind dann glückliche Zufälle, dass die Waffe neben ihn fällt und er den einen abknallt und dem anderen, den ersticht er dann wohl oder er schießt ihn auch dann direkt neben sich. Also es ist halt ein kurzer Kampf, das dauert nur 30 Sekunden, ach wenn überhaupt, und dann hat er beide gekillt und ist dadurch natürlich jetzt der Held. Jetzt ist es allerdings so, dass Ed Harris auf einmal auf den erscheint, der ihn in den Nachrichten erkannt hat und behauptet, dass er eigentlich ein da kriege ich das nicht mehr genau hin, aber er gehörte wohl eigentlich immer zu denen als Verbrecher, hatte sich aber wohl mal abgesetzt mit neuer Identität und jetzt meinen die, dass er das ist. Er ist eigentlich einer von denen und er sagt, hören Sie, ich kenne Sie nicht, mein Name ist so und so und ich bin da geboren und natürlich glaubt ihn keine Sau. Und es geht halt in dem Film jetzt darum, ist er wirklich eigentlich ein Verbrecher von früher oder verwechseln die ihn? So ist eigentlich die Story, ne?
Ja, im Prinzip ist das so eine Story, die hast du ein Dutzend Mal gesehen, aber wie sie erzählt wird, mit diesem Nihilismus, mit diesem Hyperrealismus, es packt dich wirklich sehr, sehr schnell. Und Ed Harris als Bösewicht, das wissen wir nicht nur seit The Rock, das wissen wir auch seit Westworld. Er ist immer ein Gewinn, er hat immer was Vereinnehmendes an sich.
Das stimmt, ja.
War das nicht der Film, wo er so ein halb verbranntes Gesicht hatte?
Das ist richtig, ganz genau. Er hat ein vernarbtes Gesicht, ja.
Was danach folgt, ist eben eine Gewaltspirale. Und ich finde da diesen Realismus wirklich schön, weil das ist ein packender Thriller auch da. Es ist fast mehr Drama. Vor allem, weil du dann denkst, scheiße, die Familie wird jetzt zerlegt. Dadurch, dass er jetzt enttarnt wurde, fällt alles auseinander wie so ein Kartenhaus.
Ja, der hat ja auch mehrere Side-Stories, ne? Es gibt ja auch seinen Sohn, genau. Zum Beispiel, wird auch die ganze Zeit von diesem anderen Pisser da bei sich in der Schule doch immer fertig gemacht. Und das ist doch so ein großmauliges Arschloch. Und auch der kriegt doch dann irgendwann sein Fett weg, womit er gar nicht rechnet, was ich auch super fand. Da kämpft man wirklich mehrfach mit. Also du kämpfst mit Viggo mit, du kämpfst mit seinem Sohn mit. Der Film ist halt langsam erzählt, aber wenn er dann zur Sache geht, dann richtig, ne? Dann haut er richtig rein.
Das ist auch typisch Cronenberg, da war ich mal richtig angetan, dass er mal diese andere Story erzählt, abseits von Body Horror, er sonst immer so gern erzählt. Ich mochte, dass er so variabel ist. Mittlerweile ist er ein Schatten seiner selbst. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass er das Filmmachen verlernt hat. Also sein letzter Film, sorry, er ging gar nicht an mich ran. Mittlerweile hat er Brandon.
Seinen Sohn, ne?
Ja, so das übernommen, auch wenn der mich irgendwie kalt lässt. Aber Crimes of the Future, sorry, der war für mich gar nichts. Auch wenn er so ein paar ekelhafte Szenen hat, aber das gehört für mich dazu.
Okay.
Ich meine, er hat mit die Fliege einen der besten Body-Horror-Filme aller Zeiten gedreht.
Das stimmt, das ist aber definitiv, ja.
Und nee, ich würde den fast noch nicht mal als Thriller, sondern fast schon als Gangster-Drama. Es ist Road to Perdition in radikaler verkaufen.
Ja, also damit kann man echt nichts falsch machen. A History of Violence ist tatsächlich ein sehr guter Streifen, den ich mehrfach geschaut habe schon und jetzt unbedingt mal wieder auffrischen muss. Also unbedingt mal geben.
vor allem diese realistische Herangehensweise, die presst dich wirklich in den Sessel.
Das stimmt.
Das ist dann auch so einer dieser Filme, die überstehen auch diesen Kinotest. Also du kannst den auch abseits des Kinos wirklich sehr, sehr gut schauen.
Genau, genau. Okay, alles klar. Du, dann danke ich dir. Wir haben, was haben wir jetzt? Kurz vor Mitternacht, ne, haben wir. Jo, in der Woche, das ist doch mal nett.
Ich habe morgen frei, mich stört nicht.
Ja, ich muss morgen auch nicht so früh hoch, deswegen ist das für mich auch in Ordnung. Dann wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Nacht, kann man ja sagen, und dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao.
Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag. Der Podcast für und von Horrorfans.